ARD.
HR Info Kultur.
Die 1960er, 70er und 80er Jahre waren eine spannende Zeit für die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der jungen Republik. Und Frankfurt war mittendrin, eine Stadt im Aufbruch. An Adornos Institut für Sozialforschung kulminierten die Studierendenproteste. Für die Spontis um Kuhn-Bendit und Joschka Fischer lag der Strand unterm Pflaster. Im Theater am Turm wurde das Publikum beschimpft. Es war die Stadt der Verlage, der Psychoanalyse, der Architektur sowieso. Aber was hat Frankfurt damals eigentlich zu einem so spannenden Ort und Brennpunkt kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen gemacht? Dieser Frage geht Kenneth Huja mit seinem Buchprojekt Frankfurt Interviews nach. Er hat sich dafür mit Menschen getroffen, die diese Zeit aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebt und geprägt haben und hat sich in ausführlichen Gesprächen ihre Geschichten erzählen lassen. Die Bandbreite reicht von der ehemaligen FAZ-Fotografin Barbara Klemm über den Surkamp-Lektor und Verleger Karl-Heinz Braun bis zu Konzeptkünstler Tim Ulrichs, Popkritiker und Radiomacher Klaus Walter und Juliane Lorenz von der Rainer-Werner Fassbinder Foundation. So entsteht ein detailreiches Bild von Frankfurt als Kunststadt in Film, Foto, Roman und Musik, auf der Theaterbühne, als politisches Laboratorium, zu Fuß, im Untergrund und auf der Couch. Wir sprechen heute mit dem Autor Kenneth Huja über seine Frankfurt-Interviews und ein Stück erlebte Kulturgeschichte. Mein Name ist Martin Kersten.
Frankfurt, du bist kein Liebestier. Wie eine fette Ratte duckst du hier. Du bist so räudig und verdreckt. Doch vor dir hab ich Respekt.
So hat Ulla Meinecke 1980 die Stadt am Main besungen und dabei kaum ein Klischee ausgelassen. Aber immerhin, dass Frankfurt eine Stadt der Widersprüche und Gegensätze ist, zwischen Bahnhofs- und Bankenviertel, zwischen Pennern und Peanuts, zwischen kritischer Theorie und ungezügeltem Kapitalismus, das lässt sich auch zwischen den Zeilen dieses harmlosen Popliedchens erahnen. Aber wir wissen ja, Widersprüche und Gegensätze können gewaltige kreative Energien freisetzen, wenn die gesellschaftlichen Umstände danach sind. Im Frankfurt der 60er bis 80er Jahre scheint das der Fall gewesen zu sein. Der studierte Philosoph und Autor Kenneth Huja wollte es genauer wissen und hat ein knappes Dutzend Menschen interviewt, die damals in ganz unterschiedlichen Rollen mit dabei waren. Den Anstoß dazu gab ein Interview mit dem Konzeptkünstler Tim Ulrichs, der dabei überraschend oft auf seine Aktionen in Frankfurt zu sprechen kam.
Er hat davon erzählt, wie er sich 1966 in der Galerie Patio in Sachsenhausen selbst ausgestellt hat. Vorher hatte er sich bereits zu einem Kunstwerk erklärt. Er hat sich von dem Frankfurter Tätowierer Horst Streckenbach, eine Ikone der Tattoo-Szene, tätowieren lassen, auch Teil der Selbstbeschreibung als lebendes Kunstwerk. Und weil ein Kunstwerk signiert gehört, gehört ein lebendes Kunstwerk tätowiert. Später hat er dann im Rahmen der vierten Experimente öffentliche Tätowierungen mit Horst Streckenbach vorgenommen. Er hat sich von einem Frankfurter Detektivbüro für einen Tag beschatten lassen und den Bericht später als eine Art Tagebucheintrag veröffentlicht und viele Dinge mehr. Und ich war so erstaunt, dass ich dachte, Mensch, wenn ich mit dieser Auftragsarbeit fertig bin, möchte ich gerne mit Tim Ulrichs nochmals über all das sprechen, was in Frankfurt passiert ist. Und damit begann dann mein erstes Frankfurt-Interview. Mhm. Und weil es sehr umfassend war und Zeitungen diesen Raum einfach nicht bieten, habe ich mir überlegt, bevor ich mich da allzu beschneide, entschließe ich mich dazu, ein Buchprojekt zu beginnen und habe es dann nicht bei Tim Ulrichs belassen, sondern über die letzten 5 Jahre nach und nach immer weitere Menschen zu Frankfurt befragt und mit ihnen wiederum über ihre Arbeiten, aber auch über die Stadt Frankfurt gesprochen.
Was mir aufgefallen ist gleich bei der Durchsicht deiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die haben in einer Zeit Frankfurt gestaltet auf ganz unterschiedliche Art und Weise, die so etwa in den 60er, 70er, 80er Jahren liegt. Was bist du für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf?
1985.
Was treibt dich um, dass du diese Zeit so spannend findest und genau da ansetzt, mit diesen Menschen darüber zu sprechen?
Ich glaube, das ist eine besondere Phase, in der zumindest bundesdeutschen, aber auch europäischen Kulturgeschichte war. Es war eine Phase des Experiments, des Aufbruchs, auch der Utopie, wo gesellschaftlich durch diese Umbrüche einfach viele Dinge möglich waren und auch ein Begriff von Zukunft möglich war, der sehr euphorisch war, der experimentell war, der sehr viel gewagt hat und ausprobiert hat. Zum Teil natürlich hat man sich auch verrannt, aber es war eine sehr lebendige Zeit, eine Zeit der Avantgarde. Und das hat sich bemerkenswerterweise in Frankfurt im Besonderen verdichtet, wie ich meine, in keiner anderen westdeutschen Großstadt.
Kannst du uns so ein paar Beispiele vielleicht nennen, einfach schlaglichtartig, ein paar Menschen, die damals wichtige Rolle gespielt haben oder Aktionen in verschiedenen Bereichen, ob das Architektur ist, Theater, Musik?
Ich würde sagen, dass Harry Buckwitz zum Beispiel, der damalige Intendant des Schauspielhauses und der Oper, sehr wichtig war. Der hat Frankfurt zu einer westdeutschen Brecht-Hochburg erklärt, zu einer Zeit, als Brecht im Westen verrufen war. Viele andere Theaterhäuser haben sich geweigert, Brecht zu spielen, insbesondere als dann die Mauer gebaut wurde. Und Buckwitz hat sich darum nicht geschert und hat auch gegen den Protest sich dafür ausgesprochen und entschieden, die Brecht-Stücke zu zeigen, hat auch das Berliner Ensemble öfter nach Frankfurt eingeladen. Helene Weigel war selbst zu Besuch. Was auch wichtig ist, ist natürlich der erste Auschwitz-Prozess, 63 bis 65, der von Fritz Bauer damals angestrengt wurde und der wahrscheinlich so auch nur in Frankfurt hat stattfinden können in dieser Weise. Als drittes würde ich noch die Institute, also das Institut für Sozialforschung, aber auch das Sigmund-Freud-Institut nennen, die beiderseits die Stadt extrem geprägt haben, gesellschaftstheoretisch, wissenschaftlich. Da ist natürlich zunächst Alexander Mitscherlich, Margarete Mitscherlich für die Psychoanalyse und dann natürlich für das Institut für Sozialforschung Theodor W. Adorno und Horkheimer.
Nun hat ja jede Stadt so einen Charakter, so ein Gesicht, sage ich mal. Was hat die Stadt Frankfurt für ein Gesicht gezeigt und welche Teile gehören da dazu?
Man hat es mit wichtigen Verlagen zu tun, den S. Fischer Verlag und natürlich Suhrkamp. Es gab einen hessischen Rundfunk, der maßgeblich auch das kulturelle Klima dieser Stadt geprägt hat und offen war für Experimente. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, die Publikumsbeschimpfung von Peter Handke, ein wichtiges Ereignis, theatergeschichtlich vor allem, wurde das in Gänze aufgenommen und auch zur besten Sendezeit, zur Primetime, ausgestrahlt. Dann gab es eine Frankfurter Rundschau und FAZ und all diese Institutionen und diese Rezeptionen haben die Geschehnisse in der Stadt begünstigt und unterstützt. Und vielleicht auch eine ganz wichtige Sache noch für die Stadt Frankfurt ist die jüdische Gemeinde, die sich sehr schnell wieder in Frankfurt angesiedelt hat, die vielleicht in Teilen auch nie weg war und die Frankfurt im Besonderen schon über einen sehr viel längeren Zeitraum geprägt hat. Wenn man sich vergegenwärtigt vielleicht, die Nationalsozialisten haben Frankfurt immer als das Jerusalem am Main in ihrem Sinne verschrien. Sie haben Frankfurt abgelehnt als Stadt des Liberalismus, der Demokratie. Und das ist wiederum der Grund, aber weshalb diese Stadt sehr schnell wieder anschlussfähig war. Viele Menschen sind zurückgekommen. Es gab noch in Resten bestehende Strukturen und das hat dieses Klima, diese Offenheit und diesen Ort so ermöglicht, an dem ganz viele Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft dann Zuflucht gefunden haben und das Vertrauen hatten, auch in Deutschland wieder neu anfangen zu können, was so vielleicht in anderen Städten nicht möglich war.
Du hast versucht, in deinen Gesprächen auch immer wieder den Transfer eben zu heute zu leisten, indem du zum Beispiel nach der rekonstruierten Altstadt in Frankfurt gefragt hast. Und was kam da so für Antworten? Hat das deinen eigenen Blick auch auf so ein Projekt dann verändert am Ende? Weil das ist ja eine ganz andere Generation, die du dazu befragt hast, ne?
Es war schon so, dass die Mehrheit dieses Projekt abgelehnt hat, auch sehr emphatisch abgelehnt hat. Und es gab da so Aussagen wie, ich war da einmal und nie wieder. Sibylle Drews hat das Ganze so ein bisschen noch auch zusammengedacht mit dem Aufsatz von Alexander und Margarete Mitscherlich, die Unfähigkeit zu trauern, und hat das so ein bisschen psychoanalytisch eben im Sinne von einer Verdrängungs- oder Verleugnungsstrategie gedeutet. Barbara Klemm hat interessanterweise kein einziges Foto von der neuen Altstadt gemacht und auf die Frage, wie das denn sei, meinte sie eben auch, dass sie diesem Projekt nicht so viel abgewinnen kann und dass sie interessierter gewesen sei an Entwürfen oder an einem Umgang mit dem Platz, der eher in die Zukunft gerichtet ist, und hat auch davon gesprochen, dass es einmal den Plan gab, den Römerberg eher leer zu lassen oder sogar zum Mainufer hin zu öffnen. Ich habe auch ein Gespräch geführt mit Bertram Weißer, einem Spaziergangswissenschaftler aus Leipzig, der von Höchst und von Fechenheim geschwärmt hat und meinte, für ihn sei es geradezu absurd und eine Realsatire auf Frankfurt, dass Frankfurt sich am Römerberg eine Altstadt mit U-Bahn baut, während es in Höchst eine echte gibt, wovon aber die wenigsten, vor allem die Touristen, nichts wissen. Und vielleicht so das mildeste Urteil kam von Tim Ulrichs, der der neuen Altstadt durchaus was abgewinnen konnte. Er hat von seiner eigenen Arbeit Rekonstruktion erzählt, von 1988. Da hat er einen Blumentopf in viele Teile zerschlagen und jedes Einzelteil zu einem neuen Blumentopf aufgebaut. Und er erzählt davon, dass mit dieser Arbeit er die Frage stellen wollte, was heißt Authentizität? Wie viel braucht man von einer Venusfigur, um sie wieder rekonstruieren zu dürfen? Also reicht ein Finger für die ganze Figur? Und er sagt, dass die neue Altstadt ja nicht in Gänze etwas wieder rekonstruiert, sondern nur in Teilen. Es gibt ja auch viele moderne Interpretationen und dass sie auch alle Überbleibsel so markieren, dass man versteht, was das Alte und was das Neue ist, bis dahingehend, dass zum Beispiel auch Reste, Waschbetonplatten des technischen Rathauses, was zuvor abgerissen wurde, der brutalistische Bau, noch am U-Bahn-Eingang zu sehen sind.
Ja. Ein ähnliches Reizthema ist ja gerne mal die Skyline von Frankfurt. Auch da gehen die Meinungen weit auseinander. Ich erinnere mich, ich glaube, Daniel Cohn-Bendit war es, den du ja auch ausführlich interviewt hast, der sich da ausdrücklich zu bekannt hat. Hat dich das überrascht dann?
Ja, das hat mich schon überrascht. Ich habe mit ihm natürlich über die Häuserkämpfe im Westend gesprochen, die sich gegen Neubauprojekte ausgesprochen haben und wollte von ihm dann eben wissen, was er wiederum denkt von Hochhäusern und der Frankfurter Skyline. Und er hat da geradezu geschwärmt. Er hat erzählt davon, wie er mit dem Pfarrer durch New York, durch die Hochhausschluchten gefahren ist und wie gerne er an der Osthafenbrücke spazieren geht, sowohl morgens als auch abends und auf die Skyline blickt. Und er hat all diese Kritiken an den Hochhäusern als sehr kleinkariert beschrieben.
Wir hören mal kurz rein in eine Passage aus diesem Interview, wo es um die besondere Konstellation in Frankfurt geht, die den Nährboden für die spätere Entwicklung der Stadt bereitet hat.
Von 45, kritische Theorie, alles was passiert ist, bis zum Anfang multikulturelle Angelegenheit, hat es eine Logik in Frankfurt. Die Stadt hat auch Ubis produziert, all das ist nun mal in diesem irrsinnigen Milieu Frankfurt, auch das Karl-Napp-Theater, Matthias Belz, also wenn man alles das zusammennimmt, ja, das unterscheidet Frankfurt von Köln, von München oder von Berlin. Es ist sicher, dass die Stadt sich geeignet hat für eine offenere Debatte. Das glaube ich. Ja.
Also es kommt einfach viel zusammen.
Ja, das Person, kommt viel. Die Stadt, die Person, Horkheimer und Adorno kamen auch wieder zurück, weil es vorher eine starke jüdische Gemeinde in Frankfurt war, als jüdische Bürgertum. Ja. Es ist auch kein Zufall, dass dann in dieser Stadt Ignaz Bubitz dann die Wichtigkeit für das öffentliche Leben in Deutschland, nicht nur für das deutsche Judentum gehabt hat. Das ist alles geschichtlich und real an Frankfurt auch gebunden, ja. Dass diese Menschen alle plötzlich zusammen waren. Ich glaube, dass eine Auseinandersetzung wie über das Theaterstück von Fassbinder, Die Stadt der Müll und der Tod, hat was mit Frankfurt zu tun, mit der ganzen Auseinandersetzung, Stadtentwicklung auch und so weiter. Also Frankfurt ist ein Ort, wo viele Widersprüche aufeinander geprallt sind und aber sich positiv zum Teil auflösen konnten.
Wir werden gleich auf ein paar konkrete Beispiele zu sprechen kommen. Vorher wollte ich von Kenneth Huja noch wissen, worin für ihn der besondere Reiz besteht, ein langes gesprochenes Interview in Schriftform zu bringen.
Ich selbst mag es tatsächlich sehr, Interviews zu lesen. Ich finde es eine schöne Form, weil sie durch die Fragen immer wieder neue Kapitel öffnet. Also man springt sozusagen von Kapitel zu Kapitel, von Frage zu Frage. Es ist meistens dadurch auch überschaubar und man kommt in einen schönen Fluss. Man kann immer wieder anfangen oder jederzeit aufhören. Das ist eine bestimmte Textqualität, die so ein bisschen, glaube ich, ersetzt wird mittlerweile durch den Trend der Podcasts, die ich auch gern höre, wo man eben auch viel spricht. Der Vorteil des geschriebenen Interviews ist aber, dass man im Nachhinein noch viel am Text arbeitet. Also es ist oftmals so, dass ich die Menschen nicht nur einmal treffe, sondern auch zweimal oder dreimal, dass es auch einige Monate Pause gibt zwischen den Treffen und man auch gemeinsam nochmal ein bisschen an den Texten feilt, die Antworten verdichtet, aufbereitet, auch nochmal überprüft, ergänzt durch Angaben und ich auch die Möglichkeit habe, nochmal die Dramaturgie ein bisschen umzustellen, anzupassen und dadurch ergibt sich eigentlich so ein Essay, der eben nicht von einem Autor geschrieben wurde, sondern der begleitet wird durch Impulsfragen, die ich stelle und mir war es eben wichtig, Frankfurt ins Zentrum zu rücken. Das heißt, ich habe all diese Menschen dazu gebracht, im Besonderen über Frankfurt nachzudenken und dadurch sind dann am Ende sozusagen ihre Frankfurt-Essays entstanden.
Also es gibt eine umfangreiche Nachbearbeitung. Positiv könnte man sagen, man versucht das Gesagte, vielleicht ein Gespräch von 2-3 Stunden zu verdichten auf die Kernaussagen und natürlich auch ein bisschen zu glätten. Andere würden vielleicht sagen, naja, das ist ein Stück weit manipuliert. Das ist ja geschönt. Was würdest du darauf antworten?
Es ist vielleicht ein gemeinsames Schreiben, würde ich sagen. Also einfach was anderes als ein Gespräch, das 1:1 übernommen wird. Wobei es mir schon daran liegt, dass ich den jeweiligen Sound versuche beizubehalten, auch eine bestimmte Unmittelbarkeit. Das heißt, es sind keine sehr komplexen, verschachtelten Sätze, sondern es sind sehr zugängliche Sätze. Und ich versuche auch die Eigenheit der Sprachen abzubilden und die Menschen, die ich getroffen habe, in den Texten auch in ihrem eigenen Sprechen abzubilden und wiedererkennbar zu machen.
An welche Begegnung erinnerst du dich vielleicht besonders gerne und warum? Wenn man das so sagen kann überhaupt, ich weiß, das ist schwierig.
Ja, das ist schwierig, aber da würde ich jetzt einfach die letzte Begegnung mit Klaus Walter nehmen. Die ist mir noch am besten im Gedächtnis. Die war für mich aber auch einfach wunderbar, weil ich seine Sendung sehr mag und gern höre und ich da ein bisschen bei ihm zu Gast war in seinem Studio und durch die Art, wie ich das Interview aufgezogen habe, also ich habe Frankfurt-Songs mitgebracht und jeder Song sollte eine Einstiegsfrage sein, an die sich weitere angeschlossen haben und wir haben anhand der Songs immer wieder über Frankfurt nachgedacht, aber auch über die Geschichte der Frankfurter Subkulturen und da stand ich dann am Ende selbst so ein bisschen in seiner Radiosendung oder habe seine eigene Radiosendung mitmachen dürfen und das war eine große Freude.
Klaus Walter, auch Kollege ehemals im HR, Radiomoderator seit vielen Jahren, auch Pop-Theoretiker. Wir hören da einfach mal kurz rein, wo du eben die Straßenjungs vorspielst. Ausgerechnet die Straßenjungs mit dem Titel Bankfurt. 1979 war das. Ich glaube, schöner wird es nicht, oder?
Nee. Bankfurt. Also es endet mit, bald fegt den ganzen Mist der Punk fort.
Oh. Ja, das ist das klassische Missverständnis oder das, die eine School of Thought. Mhm. Also das siehst du schon am Cover, das ist ein total geschmackloses Cover. Um das A bei Straßenjungs haben sie noch einen Kreis gemacht, mhm. Anarcho. Also alles nochmal so eingesammelt. Und das fanden dann auch die Joschka Fischer Gang, das fanden sie dann ganz dufte an Punk so. Und wir haben eine Party, noch ein bisschen Dialekt. Alles schrecklich.
Ja. Also es war offenbar auch nicht alles immer so authentisch und rebellisch und progressiv, was damals so kulturell in Frankfurt passiert ist, lernen wir aus dieser kurzen Sequenz aus deinem Interview mit Klaus Walter. Ich nehme noch mal ein anderes Beispiel. Du hast mit der Fotografin Barbara Klemm gesprochen. Klemm ist Jahrgang 1939. Sie war viele Jahre als Bildjournalistin bei der FAZ angestellt und hat einige, ja, wie man immer so sagt, ikonische Momente mit ihrer Kamera festgehalten. Wie hast du die Begegnung mit ihr erlebt? Was ist sie so für eine Gesprächspartnerin?
Barbara Klemm ist tatsächlich ein sehr besonderer Mensch, eine sehr besondere Frau, die mich vor allem fasziniert hat, weil sie ja offenkundig sehr Großes geschaffen hat in ihrem Leben. Viele sehr bedeutsame Aufnahmen sind ihr gelungen. Und gleichzeitig ist sie sehr zurückhaltend, sehr feinsinnig, sehr sensibel. Und Das fiel mir auch schon auf, weil ich sie bereits zu Beginn des Projektes im ersten oder zweiten Jahr angefragt hatte für ein Interview und da auch vorhatte, mit ihr verschiedene Frankfurt-Fotos zusammen anzusehen und über diese Fotos die Geschichte Frankfurts nachzuerzählen, aber auch immer ihr eigenes involviert sein. Und da hat sie sehr zurückhaltend gesagt, dass sie nicht glaubt, dass sie so wichtige Fotos in Frankfurt gemacht hat, dass sie ja beruflich eher außerhalb unterwegs war und in Frankfurt nur für kulturelle Ereignisse oder die Buchmesse beauftragt wurde. Und ja, hat dann am Ende erst einmal abgelehnt und dann einige Jahre später hat es der Direktor des Historischen Museums aber geschafft, sie zu einer großen Frankfurt-Ausstellung zu überreden. Da hat sie sich dann in das Archiv begeben und hat, wie sie gesagt hat, dann doch sehr viele Aufnahmen entdeckt in Frankfurt, weil sie all die Jahrzehnte mit ihrer Kamera auch immer in Frankfurt spazieren gewesen war und für sich fotografiert hat. Und über diese Erfahrungen dann der Recherchearbeit für die Ausstellung und auch den Zuspruch für die Ausstellung haben wir uns dann getroffen. Und dann habe ich doch mein Interview mit ihr machen dürfen.
Und eines dieser ikonischen Momente, die sie in Frankfurt damals festgehalten hat, ist ja dieses Foto von Theodor W. Adorno, wie er am Frankfurter Institut für Sozialforschung, also mitten in dieser Auseinandersetzung damals der Studentenrevolte mit der Staatsmacht gerät. Barbara Klemm hat dir in eurem Interview diese Situation damals ziemlich genau geschildert. Und weil du das alles mitgebracht hast, auch als Audio, können wir da jetzt einfach mal kurz reinhören.
Ich konnte da 3 Bilder machen und dann haben sie mich rausgeschmissen. Also ich konnte da kurz rein mit meinem Presseausweis, den ich ein paar Mal vorgezeigt habe. Und dann haben sie sofort mich raus und dann haben sie eben mich draußen getreten und umringt. Als die Tür aufging, ich hätte natürlich gerne das Bild gehabt, wie die Studenten rauskamen. Okay. Und rechts und links standen die Polizisten. Und quer am parallel zur Straße war der Bus, in den die rein mussten. Und das haben sie mich nicht machen lassen. Dann haben wir gesagt, gehen Sie zur Seite. Aber ich gehe schon zur Seite, wenn es nötig ist. Und dann ging die Tür auf und dann haben sie mich umringt und getreten. Und dann wollten sie den Presseausweis noch mal sehen. Dann haben wir sich mal gezeigt und sich mal und kam dem ein Polizist an den Oberarm. Und dann haben wir gesagt, eben haben sie mich geschlagen und die alle können es bezeugen, sind verhaftet. Das hat mich damals ziemlich aufgeregt, aber es war auch ein Prozess, wo ich gelernt habe, wie schnell solche Sachen passieren. Und wenn man dann eben keine Zeitung im Hintergrund hat, kann das ungemütlich werden. Ja.
Du hast auch mit Karl-Heinz Braun gesprochen, Jahrgang 32, sage ich immer mal dazu. Ganz kurz zur Einordnung, was ist sein Lebenswerk in Bezug auf Frankfurt jetzt?
Ja, Karl-Heinz Braun ist sehr, sehr viel in Frankfurt, sehr viel in Frankfurt gewesen und ist es noch immer. Er hat als Lektor bei Suhrkamp die Theaterabteilung mit aufgebaut. Er hat die sehr bekannten, erfolgreichen Spektakulum-Bände mit herausgegeben. Er hat viele bekannte Autoren und Autorinnen begleitet in seiner Zeit. Er hat dann später den Verlag der Autoren mitgegründet. Er hat als Direktor am Schauspielhaus gearbeitet. Er hat mit Peter Iden, dem Feuilletonist der Frankfurter Rundschau, zusammen die Experimenta veranstaltet, ein auch avantgardistisches, wichtiges Theaterfestival in Frankfurt, das, ich glaube, 6 oder 7 Mal stattfand. Ja, er ist zentral für die Frankfurter Kulturgeschichte der letzten Jahrzehnte.
Und in einer dieser vielen, vielen Rollen, die du gerade aufgezählt hast, hatte er auch zu tun mit Peter Handke und einer Uraufführung am Theater am Turm in Frankfurt damals 1966 war, dass die tatsächlich legendär ist, die Publikumsbeschimpfung.
Die Intellektualisten, die Nihilisten, die Individualisten, die Kollektivisten.
Ihr Politischmündigen, ihr Querfreiber, ihr Effektfischer, ihr Antidemokraten, ihr Selbstsichtiger, ihr Applausbettler, ihr vorsitzblutliche Ungeheuer.
Der Trick von Peymann war, so war das von Handke eigentlich gar nicht vorgesehen, das war die Hochzeit der Beatles. Und der Peymann hat die 4 Schauspieler als 4 Beatles auftreten lassen und die haben das so skandiert und so besprochen wie die Beatles. Das war alles. Und die haben bei den Proben immer Beatles-Musik gehört. Okay. Das war ein Beatles-Abend. Ne? Und das war natürlich sehr amüsant, wie die da auf der leeren Bühne sich formierten, wie sie sprachen, wie sie gesungen haben. Es war im Chor und einzeln und was weiß ich alles. Also das war die Pop-Variante sozusagen. Und dem Handke hat das gefallen, der kam ja auch aus der Ecke. Ne? Aber er hat es nie so gedacht. Eigentlich hatte er es gedacht als ein eher trockenen Essay, Theater-Essay.
Ja, ist ganz spannend, was er da erzählt, dieses TAT, also das Theater am Turm in Frankfurt, das war ja so ein Dreh- und Angelpunkt damals überhaupt auch für Tabubrüche im Theater. Ein paar Jahre später war dann ein gewisser Rainer Werner Fassbinder Akteur am TAT in Frankfurt, zumindest für ein paar Monate. Und auch da gab es wieder jede Menge Gesprächsstoff. Kenneth Huja, wie lief diese Geschichte zwischen Frankfurt und dem großen Regisseur Fassbinder?
Die Geschichte war konfliktreich. Hilmar Hoffmann hat Fassbinder, als er schon ein Starregisseur war, mit viel Klemmer auch behaftet, nach Frankfurt geholt. Als Intendant dann eben am Theater am Turm, zu einer Zeit, als es schon die sogenannte Mitbestimmung gab an den Theaterhäusern in Frankfurt. Laut Karl-Heinz Braun war es gar nicht so, dass Fassbinder sich gegen diese Mitbestimmung gestellt hat, aber er war es einfach nicht gewohnt vom Filmset. Er kam eher aus dem Film als aus dem Theater, was seine Arbeit anging. Und das hat zu sehr vielen Zerwürfnissen, Konflikten geführt. Und dann kulminierte das am Ende im Streit um sein Frankfurt-Stück, Die Stadt, der Müll und der Tod. Es war so, dass Hilmar Hoffmann mit ihm im Vertrag für seine Anstellung vereinbart hatte, dass er ein Frankfurt-Stück aufführt. Eigentlich hatte das das Ensemble erarbeitet und bei der Generalprobe hat Fassbinder dann aber kurzerhand entschieden, das Stück zu streichen und hat dann laut Juliane Lorenz, mit der ich auch gesprochen habe.
Das ist die Vorsitzende der Fassbinder Foundation und auch war auch seine Lebensgefährtin am Ende.
Genau, die letzten Jahre, ja. Und sie erzählte mir, dass er auf dem Flug nach New York und zurück dann eben kurzerhand sein eigenes Frankfurt-Stück geschrieben hat auf Grundlage eines Romans von Gerhard Zwerenz. Ja, und in diesem Stück gibt es die Figur des reichen Juden, der stereotypisch dann verknüpft wurde mit antisemitischen Klischees. In der Deutung wurde es zumindest so gedacht und benannt. Und viele sahen in dieser Figur des reichen Juden Ignaz Bubes. Es ging um die Immobilienspekulation im Westend. Und am Ende führte das dazu auf Interventionen aus der Stadtpolitik, dass man das Stück dann nicht hat aufführen lassen und Fassbinder wiederum im Streit fast dankbar, glaube ich, seinen Vertrag hat auflösen lassen und Frankfurt fürs Erste wieder verlassen hat, auch wenn er später seinen sehr wichtigen, wunderbaren Film in einem Jahr mit 13 Monaten gedreht hat.
Ja, wir könnten jetzt noch viele, viele Beispiele aus diesem projektierten Buch aufgreifen, aber unsere Zeit ist leider so begrenzt. Kenneth Huja, ganz kurz noch gefragt, das Buch gibt's ja noch nicht. Wie kann man sich denn informieren, wenn man jetzt neugierig geworden ist über den Fortgang des Projekts?
Ich habe eine kleine Internetseite mit einem Freund zusammen gebastelt, die man unter www.frankfurtinterviews.de erreichen kann. Da fasse ich nochmal kurz das Projekt zusammen und zähle auch auf, mit wem ich alles gesprochen habe. Und da gibt es auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren, um in meinen Verteiler zu kommen, über den ich dann die weitere Entwicklung bekannt gebe und informiere.
Und da könnte sich dann auch ein Verlagsleiter theoretisch melden bei dir und mal anklopfen, wenn er sagt, oh, das klingt aber spannend. Also ja, da wärst du noch offen im Moment.
Klar, ich würde mich sehr freuen, wenn ein Verlag anklopft und wichtig, weil es nicht nur um Texte geht, sondern ich habe von den verschiedenen Beteiligten sehr viel Material zur Verfügung gestellt bekommen, zum Teil auch Dinge, die noch nicht veröffentlicht sind. Wäre es wichtig, das in einer guten Form zu veröffentlichen und da braucht es meistens dann noch weitere Fördergelder. Und auch da stehe ich noch ganz am Anfang und hoffe, dass ich Möglichkeiten finde, dieses Buchprojekt dann zu finanzieren und umzusetzen.
Kenneth Huja, ganz viel Glück und Erfolg bei diesem Vorhaben. Bin gespannt, wann ich es dann in der Auslage im Buchhandel finde, das Buch. Frankfurt Interviews, das ist zumindest der Arbeitstitel im Moment. Darüber haben wir heute gesprochen. Kenneth Huja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ebenso. Vielen Dank.
Und das war HR Infokultur. Mein Name ist Martin Kersten.